970 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Die größte zusammenhängende Wahl der Welt geht über mehrere Wochen. Am Ende dieses Prozesses steht dann ein neu zusammengesetztes Parlament. Diese Megawahl findet alle 5 Jahre auf dem Subkontinent statt. Wir sprechen also über Indien. Indien wird seit 10 Jahren von Premierminister Narendra Modi und der BLP regiert. Wirtschaftlich geht es bergauf mit dem Land. Das Ergebnis der Wahl ist vor diesem Hintergrund etwas überraschend. Die BJP hat Verluste eingefahren und ihre absolute Mehrheit verloren. Darüber sprechen wir mit Michael Braun-Alexander. Der Wirtschaftsjournalist lebte 9 Jahre überwiegend in Indien. Er arbeitete als Auslandskorrespondent. Zuletzt war er im vergangenen Jahr vor Ort. Herr Braun-Alexander, schönen guten Tag.
Hallo, Herr Gollmer.
Die indische Parteienlandschaft ist uns ja eher wenig geläufig. Erklären Sie uns bitte das Wahlergebnis und die wichtigsten Akteure dahinter.
Ja, in der Tat, die indische Parteienlandschaft ist sehr, sehr kompliziert. Es gibt Dutzende Parteien und noch nicht einmal die größten führenden Parteien sind in Deutschland richtig bekannt. Man muss also ein bisschen vereinfachen. Es gibt ganz einfach gesagt einen Linksblock und einen Rechtsblock. Die BJP, also die Bharatiya Janata Party, das ist die Partei von Narendra Modi, die ist hindu-national, zugleich wirtschaftsliberal und führt eine lockere Koalition, die NDA oder National Democratic Alliance. Und das ist auch die Koalition, die zuletzt regiert hat, wahrscheinlich auch weiter regieren wird. Auf der linken Seite des politischen Spektrums, auch da wirklich vereinfacht, steht vor allen Dingen der indische Nationalkongress, also die Partei, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts absolut dominiert hat, mit Nehru, mit Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, jetzt Rahul Gandhi, hat aber auch eine neue weiche Koalition gebildet mit dem trefflichen Namen India, was für Indian National Development Inclusive Alliance steht. Ein bisschen ein sperriger Name. Aber sehr vereinfacht gesagt, es gibt jetzt 2 sehr weit gefasste Koalitionen. Eine rechts, Modi, eine links, geführt vom indischen Nationalkongress. Und das Wahlergebnis ist jedenfalls überraschend für alle Beobachter, für mich auch ein bisschen überraschend. Das Wahlergebnis ist, dass im Wesentlichen BJP und NDA gewonnen haben, aber mit sehr viel kleinerem Vorsprung, als es erwartet worden war. Und die Opposition, geführt vom Kongress, hat tendenziell zugelegt.
Dabei hatte der Premierminister das Ziel ausgegeben, sogar Stimmen hinzuzugewinnen. Das Gegenteil ist passiert. Wo sehen Sie die Gründe?
Absolut richtig. Also Modi hatte von 400 Sitzen von 543 möglichen gesprochen. Muss man dazu sagen, naja, das ist halt Politik. Fairerweise muss man auch ergänzen, Kongress, also Rahul Gandhi, die Generalionsfigur und Rache, der Parteichef, haben bis zuletzt auch gesagt, sie würden die Wahl gewinnen. Hat dann auch nicht ganz geklappt mit 99 von 543 Sitzen. Auch das ist natürlich Politik. Ich würde 2 Gründe identifizieren. Einen technischen, einen inhaltlichen. Indien hat, was in Deutschland die meisten nicht wissen, ein Mehrheitswahlrecht. In Deutschland, in vielen anderen Ländern haben wir ein Verhältniswahlrecht. Mal sehr vereinfacht gesagt, Sie haben 20% der Stimmen, haben Sie 20% der Sitze im Parlament. 5% Hürde lassen wir mal außen vor, die wir hier haben. So, Indien hat aber ein Mehrheitswahlrecht, wie viele angelsächsische Länder, Großbritannien zum Beispiel. Das führt dazu, dass Sie zum Beispiel mit 35% der Stimmen durchaus 42% der Sitze bekommen können. Stabilisiert auch das System ein bisschen. Das hat aber auch zur Folge, dass gerade am Rand, wenn es knapp wird, die einen haben 34, die anderen 36, dass dann dieses kleine Zünglein an der Waage bei der Verteilung der Sitze doch einen relativ großen Unterschied machen kann. Und das ist tendenziell passiert, in diesem Fall zu Ungunsten der BJP, zu Lasten der BJP, die tatsächlich 63 von zuvor, ich glaube 303 Sitzen verloren hat. Aber das ist das Technische, das Formale. Das Inhaltliche hat meiner Meinung nach auch eine Rolle gespielt. Also die BJP ist hindu-national. Pro-Hindu, was auch 80% der Bevölkerung sind in Indien natürlich, ist wirtschaftsliberal, hat meines Erachtens wirtschaftspolitisch die vergangenen 10 Jahre das meiste, nicht alles, aber das meiste richtig gemacht und deswegen boomt Indien auch schon seit 30 Jahren, hat aber auch definitiv die hindu-nationale Karte gezogen. Und ich glaube, das hat in einigen Bevölkerungsbereichen und nicht zuletzt auch bei Hindus doch ein bisschen für Befremden gesorgt. Das ist jetzt meine Interpretation, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl, Freunde, das ist ja alles schön und gut mit dem Hindu-Sein und so weiter, aber wir müssen jetzt irgendwie auch die Kinder ernähren und das Schulgeld bezahlen und den Kredit fürs Motorrad abbezahlen und das spielt auch eine Rolle. Und da haben, glaube ich, viele Leute auch im indischen Heartland, in Nordindien, im Hindu-Heartland definitiv Defizite gesehen und dann lieber nicht für die BJP gestimmt.
Die indischen Börsen sind, was die Marktkapitalisierung angeht, deutlich größer als beispielsweise Frankfurt oder Zürich. Am Dienstag, als Modis relativ schwaches Abschneiden bekannt wurde, gab es eine Art Crash. Also 6-8% ging es runter. Was hat das zu bedeuten?
Ja, die indischen Börsen, die sind beide in Mumbai, also NSE und BSE, die haben in der Tat eine Achterbahnfahrt diese Woche hinter sich. Montag ging es übrigens dramatisch rauf, weil dann die Erwartung doch sich durchgesetzt hat, Modi wird wieder Ministerpräsident, und zwar deutlich. Am Dienstag, als dann durchsickerte, haha, so klar ist das ja alles gar nicht, als nach und nach die Zahlen dann veröffentlicht wurden aus den Wahlkreisen, da gab es so eine kleine Panikwelle und wie Sie völlig richtig sagen, Herr Golmes, ging 6-8% in den großen Indizes Nifty, Sensex nach unten. Das war schon eine richtige Panikwelle. Nun ging es wieder 3-4% hoch, wieder als Gegenreaktion, weil sich gezeigt hat, aha, Modi wird doch eine dritte Amtszeit antreten mit größter Wahrscheinlichkeit. Die Wirtschaftsreformen werden wahrscheinlich weitergehen. Es entspannt sich also ein bisschen. Aber das zeigt, wie die Wirtschaft und damit die Börse immer ein klein bisschen abhängig sind von Modi. Der eben, ich sagte das eben schon, aber der meines Erachtens wirtschaftspolitisch eben das Land auf den richtigen Pfad gesetzt hat. Und insofern, wenn Modi jetzt nicht wiedergewählt worden wäre, na, das wäre für Wirtschaft und Börse definitiv ein Problem gewesen.
Indien ist im vergangenen Jahr auf dem Mond gelandet. Zugleich sollen 800 Millionen Menschen von Sozialhilfe abhängen. Wie passt das eine mit dem anderen zusammen?
Ja, Indien hat eine Sonde auf den Südpol des Mondes gelandet. Mit Erfolg übrigens, was gar nicht so einfach war. Die Russen sind ein paar Tage vorher definitiv gescheitert. Es muss ungefähr Ende August gewesen sein. Es gibt in Indien, wie in Deutschland, in der Schweiz mit Sicherheit auch, es gibt eine große Umverteilung. Auch von Einkommen, es gibt Subventionen bis hin zur Versorgung mit Reis und Basislebensmitteln und Gas in der Familie und so weiter. Ich glaube, man darf bei all dem nicht vergessen, dass es bei aller Armut, die es in Indien noch gibt, und ich rede hier erstmal von Erbschaft, Poverty, von extremster Armut, dass Indien sich in den vergangenen 30 Jahren schon, keineswegs nur unter Modi, sondern auch von den frühen 90ern an, definitiv aus dieser riesigen, großen Armutsfalle befreite. Das sind 500-600 Millionen eben aus extremer Armut aufgestiegen. Einige in relative Armut, aber das ist eben ungleich besser als extremste Armut. Viele 100 Millionen sind in die Mittelschicht aufgestiegen. Und ich würde das in dieser Dramatik, wie Sie das formuliert haben, nicht unterschreiben. Ich glaube, was das angeht, auch was die Einkommensentwicklung im gesamten Spektrum der Gesellschaft angeht, ist Indien auf dem richtigen Weg. Wie es übrigens China 15 Jahre vorher nicht anders geschafft hat. Die haben ebenfalls 600, 700 Millionen aus der Armut rausgeholt.
Im Moment ist also davon ausgegangen, dass Modi weitere 5 Jahre macht. Welche Schwerpunkte erwarten Sie von ihm?
Ich sehe vor allem keine große Änderung. Was Modi wirtschaftspolitisch gemacht hat, ist das, was man Supply-Side Economics nennt. Der Staat setzt also in vieler Beziehung den Rahmen und lässt die Wirtschaft dann machen. The government has no business to be in business. Das ist eine Formulierung, die Modi schon, ich glaube, vor 10 Jahren schon gesetzt hat. Das ist der Ansatz. Das heißt, was die indische Bundesregierung gemacht hat, was auch viele Bundesstaaten und Territorien in Indien machen, ist Infrastruktur bereitzustellen. Das ist einmal der IT-Bereich, der Kommunikationssektor, das sind aber auch Straßennetze, Wasserwege, das Eisenbahnnetz, die Häfen. Indien baut mehr als 100 Flughäfen gerade und so weiter. Und ich denke, in diese Richtung wird es tendenziell weitergehen. Nun kann man fragen, wo haben die denn das Geld her? Das ist erfreulicherweise da, denn durch die massive, rapide Digitalisierung der indischen Wirtschaft in den vergangenen 8 Jahren im Wesentlichen, damit hat sich indirekt, alle haben jetzt Bankkonten, ne, und auch Rechnungen und so weiter werden online bezahlt, damit hat sich das Steueraufkommen des indischen Staates dramatisch erhöht. Und es ist tatsächlich viel Geld in der Kasse.
Dann habe ich auch noch eine Frage für die deutschen Steuerzahler. Im Jahr 2022 hat die Bundesregierung fast 1 Milliarde Euro an Entwicklungszusammenarbeit für Indien zugesagt, obwohl das Land zum Mond fliegt und in Deutschland nicht einmal die Toilette der Regionalbahn funktioniert. Warum zahlt Deutschland dieses Geld?
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Sie würden sagen, können wir streichen.
Streichen ist ein starkes Wort, aber ich würde das ganz genau unter die Lupe nehmen. In meiner Wahrnehmung, Indien ist in Sachen IT, die spielen in einer völlig anderen Liga als Deutschland. Und zwar in einer höheren Liga als Deutschland. Deutschland wird, was das angeht, was das Digitale angeht, meines Erachtens nie zu Indien aufschließen können. Dass wir nun also in Indien Entwicklungshilfe versuchen, ja, es ist ein bisschen niedlich und drollig. Ich würde auch sagen, Deutschland hat vielleicht ein paar andere Sorgen, als Indien da helfend unter die Arme zu greifen. Aber dessen ungeachtet, wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Entwicklungshilfe hat viel mehr Facetten als das. Und es geht nicht nur ums Geld. Es geht auch um bilaterale Beziehungen, enge Zusammenarbeit und so weiter. Und das ist natürlich ein guter Nutzen dabei.
Im Januar 2023 war der indische Außenminister auf Reisen in Europa. Er hat auch ein Interview im ORF gegeben und er war sehr selbstbewusst. Also er hat Kritik an Indien kaum zugelassen, hat sofort geantwortet und Europa kritisiert. Ist das ein neues Selbstbewusstsein, an das wir uns gewöhnen müssen?
Ja, nun ist Herr Jaishankar, Subramanian Jaishankar, der Außenminister, zufällig meines Erachtens auch ein brillanter Mann. Der Mann ist wirklich gescheit. Ich hatte das Vergnügen mit ihm, ich glaube Ende August. Er ist in der Tat sehr selbstbewusst, aber hochintelligent und verfolgt Indiens nationale Interessen, was grundsätzlich erstmal völlig natürlich ist für den Außenminister. Ich glaube in Indien, und insofern ist Herr Jaishankar da exemplarisch, man ist ein ganz klein bisschen müde aus indischer Sicht, ständig von Europa, da auch von Deutschland, belehrt zu werden, wie man das alles zu machen habe und so weiter. Während Indien eine extrem weite Reise hinter sich hat in den vergangenen 30 Jahren, auch wirtschaftspolitisch, und sich sehr, sehr gut geschlagen hat. Dessen ungeachtet ist das Narrativ zu Indien in Europa, auch in Deutschland, fast durchweg negativ. Und ich glaube, das ist etwas, was Herrn Jaishankar und auch viele andere Inder in der Politik und anderswo ein bisschen irritiert.
Beim Sanktionskrieg gegen Russland macht Indien nicht mit. Im Gegenteil, das Land hat die Geschäfte mit Russland ausgebaut. Es ist ein BRICS-Staat. Wo sehen Sie Indien? Beim Westen, bei China oder eigenständig als Supermacht?
Indien sitzt ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf chinesischer Seite überhaupt nicht. Man ist China in ziemlich bester Feindschaft zugetan. Man führt Kriege miteinander, hat es jedenfalls in den 60er Jahren. Territoriale Dispute mit China, also nein, ein Verbündeter von China ist man überhaupt nicht, sondern ein Gegner. An und für sich ist Indien meines Erachtens ein natürlicher Verbündeter des Westens, insbesondere auch der USA. Die indische Community ist gigantisch in den USA. Sie ist auch schwer reich. Und es sind natürlich zwei der führenden Demokratien der Welt. Indien ist die größte Demokratie der Weltgeschichte. Aber dessen ungeachtet, Indien hat sich so auf eine Position der Neutralität gesetzt, insbesondere auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hat Rohstoffimporte aus Russland deutlich erhöht, das stimmt. Und es hat ein Geschmäckle. Da würde ich Ihnen zustimmen, es ist so ein bisschen ein opportunistisches Ausnutzen der geopolitischen Gemengelage. Es sieht nicht gut aus.
Indien hat gewählt. 970 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Die BJP von Premierminister Modi hat die absolute Mehrheit verloren, macht sich nun auf die Suche nach weiteren Koalitionspartnern. Darüber sprachen wir mit Michael Braun Alexander. Er war bis 2023 Auslandskorrespondent in Indien. In seiner neunjährigen Zeit im Land entstand auch sein Buch Indien Superpower – Aufstieg einer Wirtschaftsmacht. Herr Braun Alexander, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Böhmer.